Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde unseres Podcasts. Ich bin's wieder, euer Alexander Weichselberger, kurz Weixi. Heute fit, frisch und motiviert direkt aus meinem Homeoffice. Wir starten heute eine ganz besondere Miniserie. Und zwar geht es um ein Thema, das uns alle beschäftigt, die künstliche Intelligenz. Aber hier und in diesem Fall geht es nicht um irgendeine künstliche Intelligenz, sondern die, die wir selbst haben. Was steht da dahinter? Konkret dreht sich in den nächsten drei Sessions alles um Local AI. In der heutigen Ausgabe der Schwerpunkt Was ist ratzfatz.ai, gefolgt von zwei weiteren Themenschwerpunkten zu diesen Themen. Nämlich erstens von Buddies und Agenten, die Use Cases im Ratzfatz AI und zweitens die Frage, wie führe ich Ratzfatz AI im Unternehmen am besten ein? Hier gibt es dann aber auch viele Tipps entlang aller unserer Sessions, die man auch für andere Lösungen natürlich sehr gut heranziehen kann. Aber starten wir jetzt und gehen wir auf den heutigen Schwerpunkt im Detail ein, nämlich die Frage, was ist Ratzfatz AI? Bei mir ist wieder Alexander Vukovic, kurz Vuko, unser Master Brain für Ratzfatz AI. Servus Vuko. In der letzten Zeit haben wir sehr oft über Ratzfatz IO als unsere schnelle Eingreiftruppe für Softwareentwicklung gesprochen, aber heute zoomen wir auf die Endung .ai. Bevor wir also ins Detail gehen, lieber Vuko, schön, dass du da bist und wo erwische ich dich?
Ja, vielen Dank für das umfangreiche, lange Intro. Du erwischst mich heute ausnahmsweise auch aus dem Homeoffice. Nachdem ich gestern einen langen Bürotag gehabt habe, muss ich heute meine Hunde hüten.
Okay, super. Gut, wenn man heute in den Medien schaut, dann ist das Thema ja omnipräsent. Die künstliche Intelligenz oder mittlerweile auch schon auf Neudeutsch Artificial Intelligence, kurz AI. Im Zusammenhang, und das ist jetzt eigentlich so das Thema, im Zusammenhang gibt es viel Hoffnung, aber auch Sorge. Sorge, dass wir hier die Büchse der Pandora geöffnet haben, insbesondere die Sorge um die eigenen Daten oder das, was man mit der Cloud AI in den Sessions shared, nicht im Kontext, alles, was ich da reingebe und sende, landet ja dort. Wir haben in den letzten Monaten intensiv an einer Lösung gearbeitet, aber eigentlich hast du das ja eigentlich gemacht, Voko. Hier adressieren wir neben diesem Sicherheitsthema auch Robustheit und eine hohe Effizienz. Aber lass uns da mal direkt einsteigen. Wir kennen Segwis ja für die Qualitätssicherung, wir kennen ratzfatz.io für Development, jetzt kommt ratzfatz.ai. Was ist das genau und ist das nur eine Software oder steht da wirklich etwas, beziehungsweise sogar unter meinem Schreibtisch? Was ist das?
Ja, ratzfatz.ai, und da bin ich sehr stolz drauf, ist eine Entwicklung, die wir im ratzfatz.io-Team für unsere Segwis-Firmengruppe in den letzten 1,5 Jahren gemacht haben. Und nicht nur ich alleine, das ganze Team. Und ratzfatz.ai ist quasi unsere eigene Lösung für uns selbst einmal primär gewesen, mit der wir uns AI-technisch unabhängig von den Cloud-Angeboten, die es so gibt, die jeder kennt, ChatGPT, Gemini, Cloud etc., Perplexity zum Beispiel, von diesen Cloud-Angeboten entsprechend unabhängig machen können. Was hat uns dazu motiviert? Warum müssen wir überhaupt unabhängig werden? Wir als Dienstleister im Bereich der Softwarequalität, der Softwareentwicklung haben natürlich die Verantwortung unseren Kunden gegenüber, keinerlei Daten, die wir verarbeiten wollen und müssen für unsere Kunden, ihnen entsprechende Cloud-AIs zu geben. Ja, das kann und wird vermutlich nicht im Interesse der Kunden sein. Viele haben natürlich auch selbst entsprechende Richtlinien für ihre eigene Nutzung der AI und wir als Dienstleister können nicht einfach hergehen und zum Beispiel die Anforderungen, die wir im Rahmen eines Non-Disclosure Agreements vom Kunden erhalten, dann in eine AI reingeben, wo uns zwar der Anbieter vermeintlich garantiert, dass damit nichts passiert und keiner mitliest, aber am Ende aller Tage geben wir die Informationen trotzdem in die Cloud an einen Computer eines Unbekannten. Niemand weiß, was zum Beispiel in den USA regierungstechnisch so quasi für Zusatzregeln herrschen für die Cloud-Anbieter, die dann im Terrorismusfall zum Beispiel dann trotzdem Auskunft geben müssen. Da gibt es ganz viele Fragezeichen und deswegen sagen unsere Kunden auch, ja, wir wollen nicht, dass ihr unsere Daten irgendwo hingebt. Und das zwingt uns eigentlich dazu, so quasi lokale AI verfügbar zu machen für uns selbst, um trotzdem so quasi die Effizienzsteigerungen, die man mit AI grundsätzlich erreichen kann, auch für uns heben zu können. Das ratzfatz.ai Paket, nennen wir es mal so, besteht aus unterschiedlichen Komponenten. Also im Endeffekt haben wir uns in der Welt der freien Software, kann man sagen, also in der Open-Source-Welt, umgesehen, was es da für Angebote gibt. Das heißt, wir setzen da ausschließlich auf Open-Source-Software für den Betrieb der lokalen Modelle als auch für die Modelle selbst, also die Large-Language-Modelle, die dann nicht so large sind wie die großen Modelle, die so quasi die großen Cloud-Anbieter natürlich in massiven Rechenzentren hosten. Aber die Large-Language-Modelle, die Open-Source-technisch verfügbar sind, machen wir quasi für uns selbst auf einer lokalen Hardware lokal verfügbar, theoretisch komplett offline nutzbar, unabhängig vom Internet, unabhängig von irgendwelchen Cloud-Servern, unabhängig von irgendwelchen Cloud-Lizenzen, API-Keys oder was auch immer, können wir safe für unsere Kunden Software entwickeln, AI-gestützt Software entwickeln und Software testen. Das ist unsere primäre Hauptmotivation gewesen, um ratzfatz.ai überhaupt für uns selbst zu entwickeln. Und die Grundidee war dann, okay, jetzt haben wir das für uns selbst, machen wir doch ein Produkt daraus, das vielleicht andere Kunden, die auch diese Aufgabenstellung haben, nämlich die Aufgabenstellung, unabhängig lokal AI verfügbar zu machen, dann auch nutzen können.
Nee, ich denke, dieser Zugang, dass wir das im Rahmen von einem Projekt, der jetzt in den letzten anderthalb Jahren entwickelt haben und jetzt mit Kunden scheren wollen, den finde ich persönlich ja immer recht gut. Auf der einen Seite, weil wir natürlich schauen können, dass die Leute einen Shortcut auf diese Erfahrungen und auf das, was wir da kennengelernt haben. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist natürlich aber auch, weil wir damit über die Community auch selbst wieder partizipieren, weil wir ja mit Fragestellungen konfrontiert werden, wie man diese Ratzfatz-AI dann vielleicht auch entsprechend weiterentwickeln kann. Also ich denke, das ist grundsätzlich gut. Und vernünftig auch, wenn du dich erinnern kannst, Doku, wir haben einmal über EU First gesprochen, wo wir gesagt haben, wir wollen auch diese Unabhängigkeit haben von eben den großen Anbietern, indem wir sagen, wenn wir arbeiten, da kann es jetzt keinen geben, der uns einfach den Saft abdreht, sondern unser Geschäft läuft auch im weitesten Sinne weiter. Wenn man jetzt vielleicht hier nur einen kleinen Punkt in dieses Detail hineinlegt, man spricht ja oft draußen im Vergleich von diesem Safe Room versus öffentlichen Café. Nur mal ganz konkret, wenn es also um Cloud-basierte AI geht, wie also ChatGPT oder Gemini, warum ist das aus deiner Sicht jetzt für Firmen so entscheidend? Wenn wir jetzt da jetzt einfach entwickeln, warum sollte man das nicht tun? Weil wir holen uns ja vielleicht die eine oder andere Information auch aus dem Internet und bauen hier einfach neue Software. Aber warum glaubst du, ist blöd, wir wissen es ja, aber erklär uns einfach mal, was sagen unsere Kunden, warum wollen sie einfach unbedingt vermeiden, dass die Daten nicht einfach zur OpenAI geschickt werden?
Also ein großes Thema ist Intellectual Property. Unsere Gemini Pro Lizenz, die bei uns in der Workspace Lizenz dabei ist, da garantiert Google, dass quasi mit diesen Daten, die wir da reinschicken, keine Modelle trainiert werden. Das heißt, es wandert zumindest nicht in eine andere AI rein, wenn man dem vertraut. Man gibt die Informationen aber trotzdem weiter. Und das nicht heißt, dass sie trotzdem nicht irgendwo gespeichert werden und trotzdem nicht irgendwo auch eingesehen werden könnten. Also die Grundfrage ist, will ich diese Daten so quasi sicher halten oder will ich sie nach außen geben? Wenn ich sie nicht nach außen geben will, dann sollte ich sie auch nicht in eine AI geben, die irgendwo anders gehostet wird, unabhängig davon, was die Bedingungen sagen. Weil allein der Fakt, dass ich sie nach außen gegeben habe, ermöglicht, dass damit irgendwas passieren könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Kunden denke, der Dokumentmanagement-Software macht, die sehr spezielle Algorithmen entwickelt haben, der ihre Software sehr effizient macht, das ist, sage ich jetzt einmal, wirklich einer der Kernwerte, die diese Firma hat, die geben das nicht raus. Und die also verhindern aktiv, dass ihre Entwickler den Code, der diesen Algorithmus ausmacht, irgendwo in irgendeine AI reingibt, genauso wenig, wie es den Code auch nicht irgendwo in eine Cloud kopieren. Ja, das wäre das Gleiche, wenn ich das auf einem GitHub Cloud Repository verfügbar machen würde. Das hat im Prinzip den gleichen Effekt, in dem jetzt Fall beim Code. Wenn ich an andere Aufgabenstellungen denke, wie zum Beispiel Rechtsanwälte oder Ärzte, die Medizindaten lokal verwalten wollen, die vielleicht die AI-Dinge analysieren lassen wollen, alles, was ich da rausgebe, gebe ich dann so quasi in dem Fall dann sogar persönliche Daten, medizinische, heikle persönliche Daten meines Kunden an einen Dritten weiter, der dann potenziell damit irgendwas tun könnte, auch wenn die sagen, sie tun nichts damit. Ich muss quasi die Ursache schon im Keim ersticken und einfach nichts rausgeben. Und jetzt kann ich mal aussuchen, entweder ich verzichte drauf, AI zu nutzen dafür, oder ich nutze es trotzdem dafür, indem ich einfach die Daten nicht rausgebe. Und das kann ich nur, wenn ich es entsprechend auf einer lokalen Hardware, die bei mir steht, und das war immer schon auch der große Vorteil gegenüber der Cloud, die unabhängig läuft, die an meinem Strom hängt und wenn ich lokal so quasi arbeiten kann, dann kann ich damit alles tun. Dann habe ich wirkliche Unabhängigkeit auch entsprechend von der Cloud und ich bin dann potenziell natürlich auch deutlich besser, was die DSGVO-Konformität betrifft und habe selber in der Hand, auch in Bezug auf den EU-AI, kann ich steuern, wie meine AI, die ich da selber hoste, entsprechend auch genutzt wird.
Ich meine, auch wenn heute jetzt dieser EU-AI-Act in den letzten Tagen und Wochen mehr und mehr diskutiert und hinterfragt wird, man muss es einfach ganz klar sagen, von der Paragraphenseite her ist das Ding in place und eigentlich ist jeder, der nicht in diesem Sinne hier arbeitet, so oder so schuldig. Und was die DSGVO-Konformität betrifft, hier möchte ich einfach nochmal anmerken, dass die Leute da viel unterschätzen. Also es gibt ja, das habe ich in den letzten Tagen immer wieder gehabt, Diskussionen, ja, werden meine Daten zum Training der AI herangezogen, ja. Das ist ja nur ein Aspekt, aber die loggen ja auch meine Sessions und meine Fragen und haben dann einen perfekten Kontext zu mir und das ist ja eigentlich ein zweites Thema, das ja viele einfach unterschätzen und sagen, naja, da steht eh drauf, dass die Daten nicht fürs Training verwendet werden, aber der Sysadmin und wer auch immer, und du hast das ja schon gesagt, wir wissen nicht, welche gesetzlichen Vorgaben dann diese Hersteller haben, da kann natürlich also deutlich mehr noch passieren mit diesen Daten, das man nicht haben will. Ich denke, diese Lösung, ratzfatz AI Richtung AI, die ist eigentlich klar und gut und hat mit Sicherheit auch die Entwicklung von dem Zeugs maßgeblich beeinflusst. Aber schauen wir vielleicht einmal so einen Blick unter die Haube, ja, also Richtung Hardware und Co. Also diese Sicherheit, das haben wir jetzt gekauft, aber ich bin ja trotzdem auch Techniker und möchte für unsere Hörer einfach fragen, wenn ich jetzt diese ratzfatz AI Box aufschraube, was finde ich da? Ist das, brauche ich da auch, du hast vorher Strom angesprochen, brauche ich ein eigenes Kraftwerk wegen dem Stromverbrauch oder wie stellt sich das da? Was habe ich da davon?
Ja, also brauchst ein eigenes Kraftwerk, aber es reicht das Balkonkraftwerk. Die Grundidee ist, das auf einer schlanken, kleinen Hardware entsprechend auch für kleine Büros beispielsweise verfügbar zu machen, die aber auch trotzdem die entsprechende Leistungsfähigkeit bietet. Und im Prinzip gibt es da derzeit zwei Lösungen am Markt, die competitive sind. Das eine ist bekanntlich Nvidia, die den Markt dominieren, die allerdings, sage ich jetzt mal, wenn man sowas bauen will und auch preislich attraktiv haben will, sehr, sehr unattraktiv sind, weil die Kosten für die Grafikkarten von Nvidia, die das gut können, exorbitant hoch sind und die Leistung, die brauchen, auch exorbitant hoch ist. Also kann man sagen, wenn man in Nvidia-basiert lokale AI machen will, dann ist man wahrscheinlich gut beraten, sogar wirklich auch in eine europäische Cloud zu gehen, in ein entsprechendes Rechenzentrum, wo dann diese Dinger quasi 600 Watt pro Stück locker ziehen können und das Ganze dann auch in ein Rechenzentrum entsprechend Geräusche machen kann. Wir setzen in dem Fall auf Alternative von AMD. AMD hat mit Strix Hello vor kurzem, also vor circa einem Jahr, eine Prozessorgeneration vorgestellt, die ein sogenanntes System on a Chip realisiert. Das ist quasi ähnlich wie Apple mit seinen M-Prozessoren. Ein Chip, in der alles, der quasi den ganzen Rechner beinhaltet, wenn man so will, also den Hauptprozessor, den Hauptspeicher, die Grafikkarte, die Anbindungen an USB-Schnittstellen und so weiter, das ist alles quasi auf einem Chip und damit besteht im Prinzip der ganze Computer eigentlich nur aus diesem einen Chip. Auf einem Motherboard ist der montiert mit einem großen Lüfter, der drüber hängt und das ermöglicht bei AMD Strix Hello, genauso wie bei den M-Prozessoren von Apple, dass das extrem energieeffizient ist. Das ist quasi der eine Vorteil. Also im Ruhemodus 30 Watt unter Last nimmt die ratzfatz AI-Box, wie wir sie getauft haben, so quasi auf Basis von einer HP-Hardware, also diesen Prozessor drinnen hat, nimmt im Ruhemodus auch so 30 Watt circa und unter Last eben 150 Watt max. Und liefert aber trotzdem eine entsprechend gute Performance. Der zweite Aspekt ist, der Grafikkartenspeicher, weil wenn man eben entsprechend AI-Modelle laufen lassen will, ist die Grafikkarte auf der einen Seite essentiell, um diese Vektoren, die AI ausmachen, durchrechnen zu können. Und auf der anderen Seite sind diese Modelle halt entsprechend groß, was den Speicherbedarf betrifft, wenn sie entsprechend gescheit sein sollen, also sehr viele Trainingsdaten quasi da reingespeichert wurden. Und deswegen braucht man große Grafikkartenspeicher. Der große Vorteil von der Strix-Hello-Architektur, auch wieder analog zu den Apple Silicon-Rechnern, ist, dass sie Unified Memory anbieten. Das heißt, die Grafikkarte und der Hauptprozessor sharen das gleiche Memory, den gleichen Hauptspeicher, und man kann flexibel hin und her switchen, ob jetzt die Grafikkarte den Speicher bearbeitet oder die CPU quasi den Speicher bearbeitet. Und das ermöglicht bei unserer Box, die wir so quasi als Basis-Hardware genommen haben für uns auch selbst, 128 GB Speicher. Davon sind 96 GB quasi für die Grafikkarte nutzbar, 32 sind reserviert für die zusätzliche Software, die wir noch drauf installiert haben, mit die Workflow-Automation, die Datenbank, die Vektordatenbank, das Chat-Interface etc. Also da laufen noch zusätzliche Komponenten drauf in diesen 32 GB und 96 GB kann man frei für Large-Language-Modelle verwenden und damit kann man schon sehr, sehr gute Medium oder Small Large Medium und Small Large Language Modelle, also Medium und Small Language Modelle eigentlich, ja. Dann lokal für die KI bereitstellen und nutzen. Ja.
Du hast jetzt eh schon ein bisschen angefangen, dass wir uns ein bisschen über diese Intelligenz, die ja dann bekannterweise bei solchen Systemen immer in der Software liegt, dass wir uns über das jetzt unterhalten. Vielleicht eine kleine Anmerkung, also 150 Watt schaffe im Ergometer sogar ich. Also das klingt mir jetzt mal nicht danach, dass man da irgendwie ein Atomkraftwerk braucht, so wie es der Trump immer wieder sagt, für seine AI-Rechenzentren, sondern das könnte ich bei mir unten im Keller ganz gemütlich herstellen. Relativ gemütlich. Gut, aber bleiben wir bei diesem Software-Thema. Also welche Sprache spricht unsere Box und bin ich da jetzt auf Gedeih und Verderb bei einem Hersteller ausgeliefert? Wie schaut das aus, wenn die irgendwie komisch werden oder sonst irgendwelche Themen sind oder kann ich das Ding auch erweitern? Wie ist das?
Gut, also hardware-technisch, um das vielleicht auch abzuschließen, der Nachteil von so einem System on a Chip ist, dass er quasi nicht erweiterbar ist. Das heißt, das Ding kommt, wie es kommt, mit 128 GB und nicht. Also bei den herkömmlichen Architekturen, wie man früher PCs gebaut hat, hat man halt zusätzlichen Speicher reinstecken können. Das geht in dem Fall nicht. Das ist der Nachteil, aber wir können das in dem Sinn ausgleichen, indem wir entsprechende Software verwenden, die die Koppelung mehrerer Boxen ermöglicht und mit der ich dann so quasi clustern kann und Lastverteilung machen kann, beziehungsweise auch größere Modelle auf mehrere Boxen verteilen kann. Wir sagen grundsätzlich, wir wollen, wie du vorher gesagt hast, EU-first generell und unabhängig von allen Herstellern dieser Welt sein. Und das geht eigentlich nur, wenn man Open-Source-Software verwendet. Warum? Dann kann man natürlich argumentieren, man ist trotzdem abhängig von den Contributern und Maintainern von dieser Open-Source-Software. Ja, die kommt dann vielleicht auch aus den USA oder aus China oder wo auch immer. Aber am Ende aller Tage, wenn die Ersteller dieser Software beschließen, so quasi das nicht weiter Open Source zu machen oder die Entwicklung einzustellen, gibt es immer die Möglichkeit, die Entwicklung selbst fortzuführen und das entsprechend selber weiter zu maintainen. Die Software, die schon Open Source veröffentlicht wurde, ist weltweit verteilt auf zig Servern verfügbar und damit ist das quasi nicht abdrehbar. Während der Herr Trump in Amerika sagt, liebe Microsoft, dreht für Europa mal den Copilot ab für zwei Tage, dann ist das möglich. Open Source Software kann man nicht abdrehen. Oder Microsoft entwickelt einfach die AI nicht weiter für Europa. Das funktioniert de facto im Open Source Umfeld nicht. Ich habe heute erst einen Artikel gelesen über Gemma. Gemma ist das Open Source Modell von Google. Und ich habe gelesen, dass die Ukraine ihre gesamten KI-Modelle, die sie im militärischen und nicht-militärischen Bereich bauen, im Moment gerade alle auf Gemma basierend bauen. Die haben unterschiedliche Anbieter in dem Kontext evaluiert und haben einfach aus Unabhängigkeitsgründen den anderen Anbietern, die so quasi nur kommerziell verfügbar sind, den Abschlag gegeben, kann man sagen. Ja. Machen das jetzt selbst und machen das auch lokal entsprechend. Das heißt, die trainieren auf Basis von Gemma ihre eigenen Modelle und nutzen das. Und Gemma ist genauso Open Source halt von Google veröffentlicht, aber auch unabhängig nutzbar.
Ich meine, das ist eh die allgemeine Diskussion, ob du jetzt lieber eine kommerzielle Lösung nimmst oder irgendein Open-Source-Thema. Letztlich ist es immer gut, wenn du eine gute Community-Basis hast, dann hast du mit Sicherheit sehr schnell sehr viel mehr Leute, die an dem Thema, an der Weiterentwicklung arbeiten, als wenn du jetzt irgendeinen kommerziellen Anbieter nimmst, weil einfach halt jeder mitmachen kann. Das ist halt das Open-Source-Prinzip. Und wenn es ein interessantes Open-Source-Projekt ist, dann gibt es wahrscheinlich auch parallel dazu etwas, das ähnlich vergleichbar oder sonst irgendwie ist. Und ich könnte es ja dann nicht einfach weiterentwickeln. Ich könnte es vielleicht sogar einfach austauschen, meine Grundmechanismen und die Themen sind ja alle bereits etabliert. Einfach dadurch, dass ich eine Open-Source da entsprechend eingesetzt habe. Also ich denke, da gibt es auch schnell entsprechende Synergien. Vielleicht jetzt in Richtung Abschluss von dieser ersten Folge, wo wir über RatzfatzEI sprechen. Wenn ich das jetzt versuche zusammenzufassen und kennst du, das ist das klassische Bierdeckelbeispiel. Also wenn ich jetzt auf einen Bierdeckel schreiben müssten, was ist der Hauptgrund, warum ich mir so eine Box hole, statt ein Abo im Silicon Valley abzuschließen, wie würdest du das beantworten?
Ja, also Unabhängigkeit, Souveränität über die eigenen Daten, über den eigenen Betrieb der Software und der AI, die dahinter steht, das sind so die wichtigsten Dinge. Ich meine, auf einem Bierdeckel passt jetzt nicht so viel drauf, aber allein der Fakt, dass man das eben, wie gesagt, unabhängig selbst betreiben und gestalten kann und bei der Open Source Software auch die Möglichkeit hat, da selbst überall einzugreifen, das ist sicher der essentiellste Vorteil. Für uns jetzt auch, der so quasi, das ist die Unique Selling Proposition, warum wir das für uns selbst brauchen. Und ich glaube, warum es auch für andere interessant sein könnte, das entsprechend für sich selbst auch einzusetzen. Natürlich wäre man mit RatzfatzEI als Local AI-Kombination von Hardware und Open Source Software, wäre man jetzt nicht ChatGPT oder Gemini ablösen. Im Long Run wird es aus meiner Sicht sicher eine Kombination sein aus kleinen zielgerichteten Modellen, die ich lokal einsetze und auf der ich auch meine businesskritische Geschäftsstrategie aufbaue. Und natürlich wird man trotzdem bis zu einem gewissen Grad mit nicht sensitiven Daten auf die großen Modelle zurückgreifen können. Ja. Also zum Beispiel die Research-Funktion von Gemini finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ich bin natürlich dann auch enttäuscht von den Management-Möglichkeiten, die mir Gemini, was meine Chats betrifft, bietet, weil das einfach ultra mühsam ist. Aber da kann man dann zum Beispiel auch teilweise dann die RatzfatzEI-Box mit Open Web UI, das ist quasi die Chat-Oberfläche, die wir bereitstellen, auch Open Source nutzen und den Gemini auch dort einbinden und dann dort die Chats managen, die ich mit Gemini habe. Also man kann das Ganze auch kombinieren natürlich und muss nicht unbedingt sagen, ja, jetzt habe ich da RatzfatzEI Local Matters, ja, und ich nutze das nur lokal. Ich kann das natürlich trotzdem auch kombinieren mit Cloud-Angeboten.
Na, jetzt hast du den Bierdeckel quasi auf der zweiten Seite an und gescheit vollgeschrieben. Aber danke. Na, man merkt die Begeisterung, das ist auch gut. Für mich ist es einfach diese Datensouveränität nach dem Motto: meine Daten, meine Regeln, mein Eigentum, das, was da einfach führend ist. Na, sehr spannend. Gut, zusammengefasst, wir haben das eigene Superhirn im Keller, ohne dass wir mitlauschen kann. Danke, Vuko, für einen ersten Einblick und Eindruck, zu dem Thema. In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, was das Ding in der Praxis wirklich kann. Da reden wir dann über Buddies und echte Use Cases. Hört unbedingt wieder rein, lasst uns 5 Sterne da. Ihr wisst ja, des Podcasters Lohn. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Weichsee.
Der IT-Ping-Pong ist eine Produktion der Sequis Group GmbH. In der heutigen Folge waren Ihre Experten Alexander Vukovic und Alexander Weichselberger.